Gesundheit Lippe. Mit Wissen, Herz und Mikro. Heute Eierstockkrebs, erblich vorbelastet. Herzlich willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Gesundheit Lippe mit Wissen, Herz und Mikro. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Die Zeit schreitet voran und der Blick auf den Kalender verrät mir, wir sind schon im Wonnemonat Juni angelangt. Als Teil des Podcast-Teams von Gesundheit Lippe darf ich in diesem Monat an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe zu Gast sein. In dieser Episode schauen wir auf ein für Frauen durchaus bewegendes Thema. Wir sprechen über Eierstockkrebs. Eierstockkrebs ist eine der tödlichsten Krebserkrankungen bei Frauen. Landläufig gibt es viele Unklarheiten und Fragen, insbesondere im Hinblick auf mögliche erbliche Vorbelastungen. Mir gegenüber am Mikrofon sitzt heute Universitätsprofessorin Dr. Behan Atasevan. Sie ist im Mai als Direktorin der Universitätsklinik nach Lippe gekommen und sie bringt viel fachliche Expertise in der Behandlung von gynäkologischen Krebserkrankungen mit. Mit ihr werden wir uns behutsam dem Thema Eierstockkrebs nähern, denn, und da bin ich ganz ehrlich, für mich als Mann ist es kein ganz so leichtes Thema. Mich interessieren allerdings Fragen wie, welche Zusammenhänge es zwischen Erbgut und dem Auftreten von Eierstockkrebs gibt oder auch, was Frauen tun können, um in allen Lebenslagen möglichst gesund zu bleiben. Zu Beginn sage ich aber erstmal, herzlich willkommen, Frau Professor Atasevan.
Ja, vielen herzlichen Dank. Freue mich.
Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns.
Gerne.
Frau Professor Atasevan, bevor wir ins heutige Thema einsteigen, habe ich eine Frage, die gar nicht unbedingt etwas mit dem Fachthema zu tun hat. Und dennoch glaube ich, dass es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant ist. Sie sind ja vor einigen Wochen erst nach Lippe gekommen. Und die Frage ist, warum haben Sie sich für das Klinikum Lippe entschieden?
Ja, eine Frage, die nicht nur Sie mir stellen, natürlich auch ganz viele. Und ich finde, das Klinikum Lippe gerade in der Umstrukturierungsphase und der Erweiterung der medizinischen und vor allem der akademischen Optionen, die sich mit der universitären Medizin nun ergeben und mit der Etablierung des Lehrstuhls, sind natürlich eine sehr innovative Herausforderung. Und ich sehe gerade am Klinikum Lippe viele Möglichkeiten, wie ich mein Expertenwissen, welches ich über die vergangenen Jahre an meinen früheren Kliniken eben sammeln konnte, dass ich dieses hier in dieser Region mit einbringen kann. Natürlich ist mein Schwerpunkt die Gynäkologie, die gynäkologische Onkologie, die Senologie. Und dieses Wissen würde ich gerne eben primär der Versorgung in der lippischen Bevölkerung anbieten wollen und unseren Patientinnen zugutekommen lassen. Aber im gleichen Zug finde ich es extrem relevant, dass ich mein Team, mein ärztliches Team ausbilden kann, dass ich vor allem, und das ist ja das, was die Universitätsmedizin uns gibt, auch unsere Studierenden, den Nachwuchs, die Zukunft der Medizin hier eben mit aufbauen können und mein Wissen teilen kann, weil das ist letztlich das, was eigentlich uns als Mentoren, als Vorbilder ausmacht, dass man nicht nur das eigene Wissen besitzt und es anwendet, sondern es eben auch weitergeben kann.
Dass sich das multiplizieren kann.
Absolut. Und was natürlich auch für den Standort spricht, ist, dass sehr viele Innovationsoptionen gegeben sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im operativen Bereich mir angucke, es besteht die Möglichkeit der robotergestützten Operationen, die ich in meiner vorherigen Klinik in Essen auch angewandt habe, auch hier durchführen zu können. Es besteht die Option der personalisierten Medizin. Das ist ganz wichtig. Es ist gerade in der Onkologie so, dass man das schon längst verlassen hat, im Gießkannenprinzip immer den Tumor unabhängig von dem, wie er gestaltet ist, gleich zu behandeln, sondern man guckt in die Tiefe, man guckt in die Biologie des entsprechenden Tumors bei der entsprechenden Patientin und dann kommen eben auch personalisiert und individualisierte Therapieformen raus. Und solche Optionen bietet der Standort natürlich auch mit dem, dass es in die akademische Lehre mit eingebunden ist, dass es Forschungsansätze geben wird. Und daher finde ich also diese Möglichkeit, die mir aufgeboten wurde, finde ich eben sehr spannend. Und das waren mit meine Beweggründe natürlich, dass ich diese Herausforderung angenommen habe und mich da auch einbringen darf.
Sehr schön. Also das hört sich für mich nach großen Zielen an. Da drücke ich Ihnen auf jeden Fall jetzt schon mal ganz fest die Daumen.
Ja, vielen Dank.
Gerne. Kommen wir zum eigentlich zentralen Thema der heutigen Episode. Wir wollen ja über das Thema Eierstockkrebs sprechen. Meine Tochter wird in diesem Jahr 9 Jahre. Wenn Sie ihr das Thema und vor allem die Bedeutung des Themas erklären müssten, wie würde sich das anhören?
Da haben Sie mich natürlich in eine Situation gebracht. Ein 9-jähriges Mädchen sollte sehr behutsam abgeholt werden. Mhm. Sagen wir mal so, ich würde der 9-Jährigen eher sagen, wofür sind denn diese Organe wichtig? Ja, mhm. Und da würde ich ihr erklären, wie zum Beispiel die Natur es vorgesehen hat, dass wir Menschen uns fortpflanzen, wie unsere hormonelle Situation gesteuert wird für sie als Mädchen, für uns als Frauen. Und was passiert, wenn man diese Organe nicht hat oder wenn die mal naturgemäß ausfallen wie in den Wechseljahren? So würde ich es eher mehr die Physiologie des Ganzen beschreiben, als jetzt einem Kind oder einer jungen, heranwachsenden Dame erstmal mit der Pathologie, mit der krankhaften Situation zu kommen.
Mhm. Finde ich einen schönen Ansatz und kann ich vollkommen nachvollziehen. Und gleichzeitig kommen wir damit wieder so ein bisschen auf die Erwachsenenebene zurück. Was mich bei dem Thema, und ich hatte das in der Anmoderation ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, interessiert ist, wie sieht es mit der Erblichkeit aus? Also welche Zusammenhänge gibt es zwischen dem Erbgut auf der einen Seite und dem Auftreten von Eierstockkrebs?
Ja. Die Frage Erblichkeit ist nicht ganz unrelevant und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade in der Bevölkerung werden ja solche Tabuthemen dann aufgegriffen, wenn sich zum Beispiel Personen wie Schauspieler dazu äußern. Die Dame, die das Gespräch auch sehr angefeuert hat, war Angelina Jolie, als sie 2014, 2015 in der Öffentlichkeit darüber gesprochen hat, dass sie einen Gendefekt von ihrer Mutter vererbt bekommen hat, der eben dazu führt, dass ihr Risiko, Brust- und oder Eierstockkrebs zu bekommen, deutlich höher liegt als das, was man im Rahmen einer Normalbevölkerung erwarten könnte. Mhm. Eierstockkrebs, wenn die Gene ganz normal funktionstüchtig sind, ist etwas, was wir nennen das Lebenszeitrisiko, also das Risiko, dass man, bis man 70 wird, an dieser Erkrankung leiden könnte, liegt ungefähr so bei 1,5-2%. Okay. Ja, das ist niedrig. Wenn wir jetzt aber im Vergleich die Gene, die beim Eierstockkrebs verändert sein könnten, beziehungsweise familiär vererbt werden könnten, das sind die Gene BRCA1 und 2, die hat man Mitte der 90er Jahre entdeckt, wenn da eines davon defekt ist, dann ist dieses Risiko, von dem ich vorher gesprochen habe, 1,5% gar nicht zutreffend, sondern es ist nahezu bis zu 50% Risiko, okay, dass man Eierstockkrebs bekommt. Und Sie sehen, das ist eine ganz andere Facette und ganz anderes Risikospektrum. Jetzt kann ich aber, sage ich mal, auch die Zuhörerschaft beruhigen. In der Regel ist es so, dass so ein Gendefekt in der Normalbevölkerung vorliegt. Das hängt auch so ein bisschen von der Bevölkerungsstruktur ab. Aber hier so im europäischen Raum können wir von einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 500 bis 1 zu 1000 gehen. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie jeder Zweite ist davon betroffen. Ne? Wichtig bei so etwas ist immer auch, dass man in sich hört, gibt es bei mir in der Familie Krebserkrankungen? Da zählt natürlich die Blutslinie, also verschwägerte Verwandtschaften zählen da nicht mit dazu, aber es zählt sowohl die väterliche als auch die mütterliche Schiene, in der man guckt, oder auch die geschwisterliche natürlich, also alle, die blutsverwandt sind, gibt es denn Krebserkrankungen? Und wenn in einer Familie besonders häufig Brustkrebs oder Eierstockkrebs oder Gebärmutterkrebs aufgetreten ist, dann kann es schon sein, das sind die familiären Risiken, von denen wir sprechen, dass ein erhöhtes Risiko bei jemandem vorliegt, dass er einen dieser Gendefekte haben könnte. Mhm. Na? Und das ist so ein bisschen der Parameter, wonach man etwas suchen sollte.
Das heißt also, was ich gerade von Ihnen so mitgenommen habe, ist, dass dieses Genthema eher einfach eine Grunddisposition beeinflusst, sage ich mal, ob ich eine höhere Wahrscheinlichkeit oder die Frau eine höhere Wahrscheinlichkeit der Krebserkrankung hat, aber jetzt nicht quasi das ist jetzt nicht das allein Ausschlaggebende, dass der Krebs wirklich dann passiert oder dass der kommt.
Genau, also aufgrund der Familiengeschichte kann man so ein bisschen eine Wahrscheinlichkeitskalkulation machen. Das schließt es, wenn in einer Familie gar kein Krebs aufgetreten ist, nicht aus, dass man trotzdem einen Gendefekt haben kann. Er wird nur deutlich unwahrscheinlicher. Und wenn man diesen Gendefekt hat, dann wiederum steigt das Risiko, auch wirklich diese Erkrankung zu bekommen, sehr, sehr stark. Und diese Patientin, oder vielmehr, das sind ja bisher nicht erkrankte Frauen, die sollten wir früher identifizieren und auch beraten, was gäbe es denn in so einem Fall, wenn man so einen Gendefekt hat, für Möglichkeiten, dass gerade diese Erkrankung nicht zur Ausprägung kommt.
Genau, und da würde ich gerne einhaken, das ist ja auch so ein Stück weit das Thema Prävention. Ne? Also was können Frauen tun, also jetzt mal unabhängig davon, ob es diese Gendisposition gibt oder nicht, aber was können Frauen tun, um da an der Stelle möglichst gesund zu bleiben?
Oh, das ist ein ganz großes Feld, das Sie jetzt gerade oder ansprechen. Also Prävention grundsätzlich. Also nicht nur, wenn man jetzt eine entsprechende erbliche Belastung hat. Ganz grundsätzlich natürlich ist der Lifestyle, der Lebensstil essentiell und wichtig. Körperliche Bewegung ist wichtig. Von der Ernährung her keine Exzesse in die eine und in die andere Richtung. In Bezug auf unsere gynäkologischen Malignome, fangen wir mal mit der Brust an, sind zum Beispiel Übergewicht, Alkoholexzesse können das Risiko erhöhen. Im Bereich auf Unterleib, genauso auch Übergewicht, ist ein höheres Risiko für Gebärmutterkrebs. Gebärmutterhalskrebs ist zum Beispiel etwas, da ist Prävention wirklich was ganz, ganz Wichtiges. Da wissen wir, dass Gebärmutterhalskrebs zu 99,9% von Viren induziert wird. Okay. Und wenn wir gegen diese Viren frühzeitig eine Impfung durchführen, und das wiederum würde ich zum Beispiel Ihrer 9-jährigen Tochter oder vielmehr Ihrer Frau und Ihnen empfehlen, das ist ja eine absolute Empfehlung, weil das ist eine Krebserkrankung, die wir durch eine Durchimpfung wirklich eliminieren können. Und das ist ganz wichtig. Also das ist eine präventive Maßnahme. Im Übrigen auch für die Jungs. Also die Impfung ist mittlerweile für Jungs und Mädchen zwischen ab dem 9. Lebensjahr was man auf alle Fälle empfehlen sollte, um ein unnötiges Risiko für Gebärmutterhalskrebs zu bekommen. Im Hinblick auf Eierstockkrebs muss man sagen, so arg viel Prävention kann man da leider nicht betreiben.
Ich würde gerne nochmal auf ein Thema schauen. Wie sehen aktuell gerade bei dem Thema Eierstockkrebs eigentlich die Behandlungsmöglichkeiten aus und wie haben sich diese vielleicht auch über die letzten Jahre und Jahrzehnte verändert?
Ja, da ist ein zum Vorteil unserer betroffenen Patientinnen wirklich eine Innovation in den letzten Jahren geschaffen worden. Ganz grundsätzlich Eierstockkrebs. Fußt die Therapie auf zwei große und wichtige Säulen. Das eine ist eine adäquate Operation, eine passende Operation und dadurch, dass Eierstockkrebs eben nicht früh erkannt werden kann, weil wir keine Methoden wie Ultraschall oder Tumormarker haben, die uns das sehr früh im Stadium anzeigen, werden 3/4 der Patienten im fortgeschrittenen Stadium entdeckt. Ja, okay. Das hat nichts mit dem Arzt und nichts mit der Patientin oder der frühzeitigen Erkennung zu tun, sondern das liegt im Schicksal dieser Erkrankung. Also 3/4 der Patienten werden in einem fortgeschrittenen Stadium entdeckt werden. Und da sind die zwei Säulen der Erkrankung ganz eindeutig das Ziel, den Tumor wegzuoperieren und zwar so radikal wie möglich. Ja, das ist ganz entscheidend, dass man das kann. Das kann nicht überall angeboten werden. Dazu muss man auch die Expertise fachliche haben. Und das zweite ist dann die Therapie. Die Therapie, die sich zusammenstellt aus einer Chemotherapie, aus mehreren Substanzen, die wirksam sind. Und dann individuell jetzt auch zurückblicken, was hat der Tumor für Eigenschaften, wie ist zum Beispiel die genetische Komponente, die Entscheidung, Antikörper dazuzugeben oder auch Enzymblocker als Tabletten, die PARP-Inhibitoren. Und gerade mit denen haben wir in den letzten 5 bis 10 Jahren nochmal die Heilungschancen unserer Patienten maßgeblich verbessern können. Und das ist ganz wichtig, aber auch da ist wirklich, es muss jeder Patient individuell angeguckt werden und auch die Feinjustierung auf den Tumor, das ist das, was ich sage, Individualisierung, Personalisierung entsprechend vorgenommen werden.
Ja, ich merke schon, wir könnten Stunden über das Thema sprechen. Die Zeit fliegt quasi dahin. Ich habe eine letzte Frage und vielleicht an die gerichtet oder für die Frauen, die gerade derzeit in der Behandlung sind und die betroffen sind. Was können Sie denen für Ratschläge oder Empfehlungen mitgeben?
Ja, wenn man Eierstockkrebs hat, zunächst ist natürlich wichtig, dass man die Behandlung auch wirklich expertengestützt und durchführen kann und sollte. Und danach sage ich allen meinen Patienten, solange der Tumor nicht zurückkommt, sehen Sie sich als geheilt an. Also auch das fortgeschrittene Stadium, da haben wir so viele Chancen, prozentual auch unsere Patienten zu heilen, weil es ist natürlich die große Sorge der Patientinnen, dass der Tumor wieder zurückkommen kann. Dieses Risiko besteht, das können wir noch nicht eliminieren, das ist richtig. Aber solange das nicht der Fall ist, sollten Sie Ihren Lebenstag ganz ungehindert davon gestalten, ja, ihn füllen und mit dem füllen, worauf Sie auch gerade jetzt Lust haben. Und deswegen, und da zählt natürlich auch ein normaler Lebensstil dazu, ja. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, die Exzesse wegzulassen, das zählt danach natürlich genauso. Aber ansonsten, ich sage meinen Patienten immer, tun Sie das, worauf Sie Lust haben, ja. Und wenn die einen sehr gerne in die Arbeit gehen, dann ist das auch das Richtige. Und wenn die anderen sagen, jetzt würde ich aber gerne mal das machen wollen, worauf ich eigentlich, was ich immer zurückgeschoben habe, ja, dann bitte machen Sie auch das. Aber Sie müssen sich in nichts, Sie müssen sich weder in der sportlichen Aktivität noch in den sonstigen Aktivitäten hier einschränken.
Okay, sehr, sehr spannend. Also bin ich vollkommen bei Ihnen und finde ich ein schönes Bild zum Abschluss, einfach auch das zu tun, wo das Herz nachsehnt, möchte ich mal sagen.
Absolut.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen, mehr über die erbliche Vorbelastung für Eierstockkrebs erfahren wollen oder selbst durch familiäre Krankengeschichten vorbelastet sind, lassen Sie sich gerne beraten in der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Alle Infos und die Sprechstunden finden Sie unter www.klinikum-lippe.de. Frau Professor Attersevan, dann sage ich jetzt ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und vor allem für Ihre große Aufgabe, maximalen Wirkungsgrad.
Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Und natürlich verabschieden wir uns auch heute wieder von unseren Zuhörern. Seien Sie gerne beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es hier heißt Gesundheit Lippe mit Wissen, Herz und Mikro. Danke für Ihre Zeit und schön, dass Sie auch in der heutigen Folge wieder dabei waren. Mehr Infos zum Klinikum Lippe, einem der größten kommunalen Krankenhäuser in Deutschland, finden Sie unter www.klinikum-lippe.de oder besuchen Sie uns doch in den sozialen Medien. Sie finden uns auf Facebook, Instagram oder auch LinkedIn.